Das Jazzstudio Nürnberg präsentiert Jazztime Nürnberg.
Heute mit dem Moderator Ulrich Wallauer-Faderl und dem Studiogast Johannes Seusser. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Ihr Moderator Ulrich Wallauer Faderl begrüßt Sie hier heute zur ersten Sendung von Jazztime Nürnberg im neuen Jahr auf UKW 94,5, der Welle von Radio F. Hier im Studio begrüße ich meinen Gast, das ist heute der Johannes Seusser. Guten Abend, Johannes.
Guten Abend.
Bevor wir auf dich und deine Person zu sprechen kommen, gleich mal eine Frage zum ersten Stück, das du heute ausgewählt hast, wie das heißt und wieso du das an den Anfang der Sendung gerne gestellt hast.
Das Stück heißt Everybody Has a Plan Until They Get Punched in the Mouth und es stammt vom Charlie Hunter Album mit dem gleichnamigen Titel. Ich habe mir gedacht, es ist vielleicht ein ganz gutes Motto zum Anfang des Jahres.
Wo man sich so viele neue Vorsätze gemacht hat, was man anders machen will und besser machen will.
Ich hoffe, jeder hat noch einen Plan und hat noch nicht aufgegeben, ihn zu verfolgen. Und eigentlich ein eher unkonventioneller Weg, sich Jazzalben auszusuchen, aber bei diesem Album war es tatsächlich so, ich habe es gekauft. Aufgrund dieses Titels, es ist natürlich ein Zitat von Mike Tyson, dem Boxer, aber
wenn... Und heißt auf Deutsch, also jeder hat einen Plan, bis er dann eine auf die Fresse kriegt.
So ungefähr. Genau, ne? Absolut. Und dieses Album enthält einige solcher witzigen Titel und da gehört zum Beispiel auch dazu, der zweite Looks Like Someone Got Ahead of Schedule on Their Medication. Also es sieht so aus, als hätte da jemand zu früh seine Medikamente eingenommen oder Who Put You Behind the Wheel, wer hat dich denn hinters Steuer gesetzt? Mhm. Und bei 5000 Jazzalben, die im Jahr so erscheinen, da
sticht das auf jeden Fall durch den Titel raus.
Da kann manchmal auch der Titel entscheidend sein für den Kauf.
Johannes, du bist hier in dieser heutigen Sendung gelandet als mein Gast. Nicht etwa, weil du jetzt, wie sonst oft der Fall, ein Jazzmusiker bist, sondern wir haben uns durch Zufall kennengelernt in einem Kontext, der überhaupt nichts mit Jazz zu tun hat. Wir waren gemeinsam mit einer Gruppe unterwegs auf Opernfahrt nach Verona, sind ins Gespräch gekommen und haben festgestellt, der Johannes ist eigentlich Opernfan. Nicht so sehr, oder wie schaut das aus?
Weniger Opernfan, das war eigentlich eine Ausnahme.
Ein Zufall?
Aber Jazzfan. Und ich wusste natürlich, wer da mit mir unterwegs ist.
Ah ja.
Und habe das schon absichtlich so eingefädelt. Meine erste Frage an Ulrich, als wir da so mittags am Gardasee lagen, war: Hast du denn eine Jazzplatte, die du mir empfehlen würdest?
Oh, und ich weiß gar nicht mehr, was es war.
Ich weiß es auch nicht mehr, aber ich weiß, dass sich ein langes Gespräch angeschlossen hat über Jazz und unsere Liebe dazu.
Wir sind also über Jazz ins Reden gekommen und das hat überhaupt nicht mehr aufgehört. Unsere Mitfahrer haben schon manchmal die Augen gerollt, meistens aber verständnisvoll geschmunzelt. Und wir haben dann auch festgestellt, dass du dich mit dem Gedanken trägst. Mittlerweile ist das auch in die Tat umgesetzt worden, endlich doch mal Mitglied im Jazzstudio Nürnberg zu werden.
Richtig.
Das ist aber nicht so, dass so wenige Mitglieder im Jahr im Jazzstudio Mitglied werden, dass wir die alle mit einer eigenen Sendung begrüßen. Du bist also heuer, glaube ich, so der 15., der neues Mitglied geworden ist im Jazzstudio. Es ist ein reiner Zufall, es ist eine Begegnung, die wir hatten, wie so oft. Das war einfach auf Sympathie beruht, auf gegenseitige und Interesse und es waren interessante Gespräche. Und ich dachte mir, wir sprechen mal miteinander im Studio, wie du zum Jazz gekommen bist, wie du zum Jazzstudio gekommen bist, einfach um zu wissen, was Menschen, die im Jazzstudio Mitglied sind oder da als Gäste verkehren, was die eigentlich für persönliche Motivation haben, sich diese Musik anzuhören, Mitglied zu werden im Jazzstudio auch, oder auch nur zu kommen, welchen persönlichen Zugang sie zum Jazz gefunden haben und was ihnen am Jazz ganz besonders gut gefällt. Wir sind eingestiegen mit dieser, ich muss es zugeben, außer dem Namen des Schlagzeugers Bobby Previtt, kannte ich jetzt bislang keinen. Der Charlie Hunter, der Gitarrist, eine Besonderheit ist, der hat eine...
spielt eine achtseitige, selbstgebaute Gitarre und ersetzt dadurch den Bass auf vielen seiner Aufnahmen.
Ja, wobei da auch ein toller Posaunist dabei war, der auch für die tiefen Töne sorgte, Curtis Faulkes oder so ähnlich. Ja, du bist vom Beruf wegen Lehrer, das heißt, du hast jetzt ein bisschen Zeit auch gefunden, sich mit mir zu unterhalten. Altersgruppe ist so Anfang 40, so damit die Leute sich eine Vorstellung machen können. Bist eifriger Musikhörer, also wir haben schon gehört, Oper war eher Zufall. Gibt es noch andere Musik, die du hörst, außer Jazz?
Ja, also Rock, Pop, Folk, Country, das sind eigentlich die Dinge, mit denen es bei mir angefangen hat, die Begeisterung für Musik. Und da vor allem Bob Dylan, der wirklich vielleicht mein wichtigster Wegbegleiter musikalisch ist.
den du ja auch immer wieder besuchst, wenn er auf Konzerten sich in erreichbarer Nähe hier irgendwo einfindet in Europa.
Natürlich. Ja. Aber auch wenn er Jazzalben jetzt doch aufgenommen hat, jazzigere, wir werden nichts von seinen Jazzaufnahmen heute spielen.
Jetzt Popalben, du hast mir auch erzählt, dass deine Begegnung mit Jazz bzw. Jazzmusikern war eigentlich so über so eine Musik, die so im Grenzbereich von Pop und Jazz sich befindet. Was hast du da als Beispiel für unsere Hörerinnen und Hörer ausgesucht?
Also auf vielen Alben, gerade Ende der 60er, Anfang der 70er, Mitte der 70er Jahre, spielen ja unglaublich viele profilierte Jazzmusiker mit. Und eine Dame, die sich bewusst diesen Jazzmusikern zugewandt hat, um auch ihre Klangfarben, ihr Repertoire an Klangfarben zu erweitern, war Joni Mitchell. Und sie hat mich eigentlich zu so einer Gruppe von Musikern gebracht, die immer noch den Kern meiner Liebe zum Jazz darstellen. Einer davon natürlich Jaco Pastorius, der für sie dann auch eine Band mit Pat Metheny, Lyle Mays, Michael Brecker zusammengestellt hat. Und
Jaco Pastorius, man muss den Leuten immer sagen, Bassist?
Bassist, richtig. Jaco Pastorius, berühmter Bassist, unter anderem bei Weather Report dann und alleine mit Big Band. Und er hat diese Alben von Joni Mitchell, zum Beispiel Hegira, aus dem wir gleich was hören werden, ganz entscheidend mitgeprägt mit seinem Spiel, mit seinem lyrischen Spiel. Und er unterstützt durch sein Spiel in meinen Augen dieses Gefühl des Road-Movies ganz, ganz enorm.
Da hören wir uns doch dann mal das Beispiel an, das du rausgesucht hast von dem Album Hegira. Und was hast du für eine Nummer ausgesucht?
Das erste Stück davon ist Coyote. Und Coyote ist hier ein Mann, der Joni Mitchell oder der die Erzählerin dieses Songs mitnimmt auf eine Fahrt durch Amerika und sie am Wegesrand aufliest und sie führt hier ein Gespräch mit ihm.
Ja, dann begleiten wir die beiden auf ihrer Reise.
No regrets, Coyote. We just come from such different sets of circumstance. I'm up all night in the studios and you're up early on your ranch. You'll be brushing out a broodmare's tail while the sun is ascending, and I'll just be getting home with my reel to reel. There's no comprehending just how close to the bone and the skin and the eyes and the lips you can get and still feel so alone and still feel related like stations in some relay. You're not a hit and run driver, no, no. Racing away, you just picked up a hitcher, prisoner of the white lines on the freeway. We saw a farmhouse burning down in the middle of nowhere, in the middle of the night. We rolled right past that tragedy till we turned into some road lights where a local band was playing. Locals were up kicking and shaking on the floor. The next thing I know, that coyote's at my door. He pins me in a corner and he won't take no. He drags me out on the dance floor and we're dancing close and slow. Now he's got a woman at home. He's got another woman down the hall. He seems to want me anyway. Why'd you have to get so drunk and leave me on that way? You just picked up a hitcher, a prisoner of the white lines on the freeway. I looked a coyote right in the face on the road to Belgeny near my old hometown. He went running through the whisker weed chasing some prize down, and a hawk was playing with him. Coyote was jumping straight up and making passes, and those same eyes just like yours under your dark glasses, privately probing the public rooms and peeking through keyholes and numbered doors where the players lick their wounds and take their temporary lovers and their pills and powders to get them through this passion play. No regrets, Coyote, I just get off up a ways. You just pick up a hitcher, prisoner of the white lines on the shop. He's staring a hole in his scrambled legs. He picks up my scent on his fingers while he's watching the waitress's legs. He's too far from the Bay of Fundy, from Appaloosas and Eagles and Tides, and the air-conditioned cubicles and the carbon ribbon rides are spilling it out so clear. Either he's gonna have to stand and fight or take off out of here. I tried to run away myself, to run away and wrestle with my ego. This flame you put here in this Eskimo, in this hitcher, in this prisoner of the fine white lines, of the white lines on the free.
Coyote von Joni Mitchell. Du hast gerade gesagt, vorhin werden wir die Musik gehört haben, deinen Bezug zum Jazzstudio und möchtest du auch ein bisschen zur Darstellung bringen in der heutigen Sendung. Und wenn man ans Jazzstudio denkt, vor allem die älteren Mitglieder und Besucher des Jazzstudios, da gibt es einen Namen, der ganz eng verbunden ist mit dem Jazzstudio, weil der zu den ganz großen Jazzmusikern gehört und auch tatsächlich schon einige Male im Jazzstudio gastiert hat. Und das war der Chet Baker. Und da gibt es jetzt eine Geschichte von dir, die du dazu erzählen möchtest.
Ja, also Chet Baker, der Name ist mir eigentlich begegnet in einem Song von Van Morrison. In diesem Song heißt es
Send in the Clowns, oder?
Send in the Clowns auch, ja, diese Version, die Van Morrison gemacht hat. Aber es gibt da die Verse We are listening to Chet Baker on the beach in the sand when the leaves come falling down. Und da denkt man sich natürlich, was hören die da an am Strand im Herbst, ja? Herbststimmung, Chet Baker. Und da habe ich dann mal die Platten ausgetestet und eigentlich sofort gewusst, was da gemeint ist und warum Van Morrison so ein riesiger Chet Baker-Fan ist. Und dann kam es mir gerade recht, dass in der Reihe The Art of Jazz, die das Jazzstudio ja unterstützt und
gemeinsam mit der Tafelhalle genau, durchführt,
dass in dieser Reihe tatsächlich Ricardo Del Fra, der ehemalige Bassist von Chet Baker, der mit ihm in Europa viel auf Tournee war, dass der mit einem Chet Baker-Programm nach Nürnberg kam. Und aus diesem Programm hören wir jetzt einen Titel, nämlich But Not For Me, in einem Medley mit dem von Ricardo Del Fra selbst geschriebenen Oklahoma Kid.
Thank you.
Ja, also das war ein Medley, But Not For Me und Oklahoma Kid von Ricardo Del Fra, also ein ganz persönliches Tribute an Chet Baker. Die Rolle an der Trompete bzw. am Flügelhorn von Chet Baker wurde hier übernommen von der jungen französischen Jazz-Trompeterin Erelle Besson, würde ich mal sagen. Ja, es gibt noch einen anderen, es gibt natürlich viele Trompeter im Jazz, aber natürlich einen, der dich auch ganz besonders beeindruckt hat, eine ganz besondere wichtige Rolle gespielt hat für dich bei deiner persönlichen Entdeckungsreise in die Geschichte oder in das Herz des Jazz hinein, das war und ist.
Miles Davis natürlich, ganz klar. An Miles Davis kommt man nicht vorbei. Der Blues-Historiker Michael Gray hat mal über Bob Dylan gesagt, from Dylan you can go everywhere und from Miles Davis you can go everywhere too. Das ist natürlich klar. Also man kann von ihm aus überall hingehen in dieser oder fast überall hingehen in dieser Musik. Und was mich jetzt sehr viel mehr zu dieser Jazzmusik insgesamt gebracht hat, als sein Klassiker Kind of Blue, der natürlich auch irgendwo im Schrank stand, weil das ja bei jedem vernünftigen Menschen so ist. Was mich viel mehr dorthin gebracht hat, waren eigentlich seine Aufnahmen aus den Jahren 69 bis 75, bevor er dann gesundheitlich sich zurückgezogen hat für einige Jahre, die elektrischen Aufnahmen. Mhm. Und das kommt sicherlich daher, dass ich eine große Vorliebe schon für improvisierende Rockbands hatte aus Amerika, die Allman Brothers Band, die Grateful Dead, und dass gerade um die Jahrtausendwende in Amerika eine Jam-Szene entstanden ist, eine Jam-Band-Szene, in der Improvisation eigentlich wirklich essentiell war und wirklich das, der Kern des Musikerlebens
also
war.
Improvisation auch also in der Rockmusik oder in der.
Genau. Ja. Sehr bald haben diese Künstler dann auch entdeckt, dass die Jazzer das ganz gut können und haben sich Gäste geholt, wie das dann immer so ist. Aber sie haben mir für diese Form und für diese langen getragenen Improvisationen das Ohr geöffnet und ich habe dann gehört zum Beispiel von Miles Davis Agartha, eines der letzten Konzerte vor seiner Pause, und war vollkommen geplättet, beeindruckt und geplättet und habe diese Musik geliebt. Es ist eine stark rhythmische Musik, aber eine Musik, die unglaublich viel Textur, unglaublich viel Farbe in sich hat, in meinen Augen, und die unglaublich spannend ist. Also da kann man eigentlich nicht genug davon hören. Und diese Musik hat mich wirklich geprägt. Deshalb möchte ich jetzt ein kleines Stück spielen aus einem Miles Davis Konzert von 1973. Mhm. Und dieses Konzert fand in Berlin statt, in der Reihe Jazz at Newport. Und ich würde sagen, wir hören uns mal einen Teil daran.
Ja, das Stück dauert, glaube ich, fast 14 Minuten, was du ausgesucht hast. Das können wir wahrscheinlich nicht ganz schaffen, aber wir hören mal rein.
Ich erzähle auch noch ganz kurz, warum ich unbedingt auch dieses Stück haben wollte, denn es hat natürlich schon auch große, große Vorteile, Mitglied des Jazzstudios zu sein. Einer der Musiker, die wir jetzt auf diesem Stück hören, wird bald das Jazzstudio besuchen, nämlich Dave Liebman, der Saxophonist. Und er spielt hier in diesem Stück Ify zuerst ein kurzes Flöten-Solo und dann hören wir ihn auch noch am Sopransaxophon und bald dann auch im Jazzstudio. Thank you.
Ja, also das war der Miles Davis in der Reihe, in der Newport Jazz Festival Reihe, die auch nach Europa gekommen ist in den 70er Jahren. Und das war eine Aufnahme vom 1. November 1973, lese ich in dem Booklet. Und Miles Davis war da zu hören mit einer Trompete, die so Wawa, mit so Wawa-Effekten gearbeitet hat. Und natürlich, wie du schon erwähnt hast, der Dave Liebman an Flöte und Sopran-Saxophon. Und der Dave Liebman, das hast du eingangs schon erwähnt, der ist ja tatsächlich jetzt dann demnächst im Jazzstudio zu hören. In der Reihe Campus Jazz am Montag, den 22. Januar. Und da bist du natürlich dabei. Ne?
Natürlich, ja.
Unbedingt.
Es gibt allerdings eine ganz nette Anekdote von ihm. Er hat mal über das Begräbnis von Miles Davis geschrieben, dass er da all diese ehemaligen Mitmusiker von Miles Davis betrachtet hat und ihm dann so der Gedanke kam, eigentlich haben die nach ihrer Zeit mit Miles Davis alle etwas ganz was anderes gemacht. Also ganz exemplarisch ist das, was wir gerade gehört haben, auch nicht. Aber
einer übrigens, den ich erlebt habe, der auch bei dieser Aufnahme dabei war, den ich dann auch im Jazzstudio schon mal live erlebt habe, allerdings nur einmal, ist der Schlagzeuger Al Foster. Der ist da auch zu hören gewesen. Du hast noch erwähnt, dass der Miles Davis selber gesagt hat über die Besetzung da hätte er eigentlich noch so Wunschkandidaten gehabt, ne? Die da leider nicht dabei sein konnten.
Ja, also er hat elektrische Gitarre in seiner Band unbedingt in seine Band integrieren wollen und er hätte gerne Jimi Hendrix gehabt, der war allerdings zu diesem Zeitpunkt schon tot. Er hätte auch gerne B.B. King gehabt, aber der war aus anderen Gründen nicht zu haben und er hat sich dann entschieden für Pete Cozy, den wir gerade gehört haben, auch sehr Wawa-verzerrt an der Gitarre.
Also wenn man das so hört und dann die Sachen ja auch auf dem Woodstock-Festival vom Hendrix so kennt und so auch Live-Sachen, das wäre was geworden, ne? Mein lieber Mann. Schade, aber okay. Ja, das führt mich ein bisschen zu der Frage, was so Hintergrundinformationen angeht, was man so über Besetzungen hören kann und lesen kann. Was sind denn deine Quellen, wenn du so dich über Jazz informierst?
Also neben den gängigen Musikmagazinen versuche ich schon immer wirklich Monographien zu bekommen, also Einzelabhandlungen zu bestimmten Themen, zu bestimmten Alben. Und für vielleicht die einflussreichste für mich war wirklich das Buch Miles Beyond, The Electric Explorations of Miles Davis von Paul Gingen, bei dem er Paul Tingen, der hier wirklich genau erklärt und genau nachvollzieht, was in dieser Phase von Miles Davis zwischen 1967 und 1975 denn so genau in seiner Musik mit seinen Besetzungen passiert ist. Und das hat mich unglaublich fasziniert. Da war das Lesen fast genauso gut wie die Musik.
Wenn du so Literatur liest und Musik hörst, warum glaubst du, was ist das Besondere für dich an Jazzmusik, wenn man so mit einer anderen Musik vergleicht? Und warum bist du da so hängen geblieben dran?
Es ist aufregend und es ist immer noch so, dass da ein Zauber da ist, der darin steckt, dass man so viel entdecken kann, dass man wirklich kopfüber reinspringen kann in diese Jazzwelt, in diese Jazzszene. Man hat genug eigentlich so Guidelines, genug Wegweiser in die Musik. Es gibt ja die gängigen Herrn Behrendt, Herrn Dombrowski, die uns die wichtigsten Jazzwerke empfehlen, aber es macht einfach auch unglaublichen Spaß, selbst dort zu entdecken.
Und das Entdecken tut man natürlich am besten durchs Hören. Und da muss ich schon auch sagen, so kam ich ja auch zum Jazzstudio. Ich war ja auch nicht ein Jazz-Fan, ich habe das gehört. Aber die Möglichkeit, Jazz live zu erleben in so einem Ambiente wie dem Jazzstudio, es gibt ja auch andere Locations, die Dante Betty und so weiter in Nürnberg und so. Aber Jazz live und hautnah zu erleben, das ist schon eine ganz besondere Sache, weil man dann auch die Musiker, wie sie interagieren zusammen, erleben kann. Und da erschließt sich manchem mal was, was man so, wenn man es nur auf Platte hört, gar nicht so mitkriegt. Und das ist schon das ganz Besondere, warum du jetzt auch dich entschlossen hast, Mitglied zu werden im Jazzstudio.
Auf jeden Fall.
Vielleicht trotzdem, du hast schon erwähnt, es gibt eine ganze Reihe von Lexika oder Werken, also der Joachim Ernst Behrendt, das Jazzbuch, dürfte jedem, der schon mal mit Jazz sich befassen wollte, in die Finger gekommen sein. Eine Sache, die ich eigentlich ganz schön fand, das ist dieses Buch, das ist bei Reklammaschinen, also nicht so ein kleines Reklamheftchen, das ist von einem Kevin Whitehead, das ist ein DJ, ein Jazz-DJ, glaube ich, in New York oder so, der so Platten auflegt und das Ding heißt Warum Jazz? 111 gute Gründe. Und ich fand das eigentlich ganz cool. Und der hat so in ganz kurzen Abschnitten beschreibt, warum man sich lohnt, Jazzmusik zu hören und was man so wissen kann. Und der erste heißt, im ersten Absatz heißt eben, warum lohnt es sich, Jazzmusik zu hören? Schlicht, weil es Freude macht. Und daraus ergibt sich alles andere. Kevin Whitehead, Warum Jazz, 111 gute Gründe, wer sich da mal ein bisschen reinknien will. Ich fand es auch, weil es so nicht so systematisch von A bis Z, historisch von vorn bis hinten, sondern einfach so reinspringt, warum spielen Jazzer so viele Noten oder so Sachen, ne? Warum machen die das eigentlich? Oder muss man eigentlich eine große Jazz-Plattensammlung haben, um Jazz zu verstehen? Ja, oder was bedeutet es, wenn man sagt, dass ein Stück oder ein Musiker swingt? Solche Fragen, die man so auch am Tresen irgendwo hört oder wenn Leute sich so unterhalten, die beantwortet er und das ist eigentlich ganz schön. Und dann halt einfach Musik hören.
Absolut.
Okay, das machen wir jetzt auch. Wir machen weiter. Und zwar wie?
Ja, eine Möglichkeit, sich in dieser Jazzwelt zu orientieren, sind natürlich die Labels. Und für mich war neben Blue Note aus den 60er Jahren, das birgt ja für Qualität wirklich und CTI, diesem sonnendurchfluteten Mainstream-Jazz in Amerika, waren natürlich auch die europäischen Labels wichtig, wie ECM oder ACT, die ihre ganz eigene Klangsprache auch entwickeln für ihre Künstler, mit ihren Künstlern. Und man kann sich dann eigentlich wirklich immer...
Enya ist auch so ein wichtiges Label.
Ja, Enya, genau. Ja. Man kann sich ganz gut darauf verlassen, dass man dann auch Qualität bekommt. Und das macht natürlich besonders Spaß. Und deswegen habe ich mich für eine ECM-Aufnahme entschieden, nämlich die von Matthias Eick aus seinem Album Midwest, das Titelstück.
Thank you.
Das war also der Trompeter Matthias Eick mit seiner Band. Und obwohl die Band aus Norwegen kommt, sind die Themen auf dieser Scheibe sämtlich...
Ja, schon sehr amerikanisch. Wir kommen vom Amerikanischen heute nicht weg. Midwest, Dakota, Fargo heißen die Titel.
Okay. Und was wir gerade gehört haben, war der Titel Midwest. Einer darf überhaupt nicht fehlen, wenn du über Jazz sprichst und über deine Begeisterung für Jazz. Ich glaube, dem bist du schon immer dicht auf den Fersen, wenn er irgendwo zu hören ist. Ähnlich wie beim Bob Dylan. Das ist der zweite, glaube ich, den du mir hinterher pilgerst. Kann man das so sagen?
Ja, ich werde ihn mir auch wieder anschauen dieses Jahr. Im Juni, glaube ich, ist es soweit bei den Stuttgarter Jazz Open. Und es ist Pat Metheny. Auch über ihn wird natürlich viel geschrieben. Gerade kam ein Buch raus, Oxford Studies in Recorded Jazz, über seine ersten 10 Jahre. Aber hier muss man einfach hören. Und dieses Stück habe ich zum ersten Mal gehört und seitdem liebe ich's. Es ist natürlich so ein großer Hit von ihm, dass man manchmal schon ein bisschen denkt, ja, es ist zu abgegriffen. Aber der Schlagzeuger Antonio Sanchez, der ja in seinen Bands auch spielt, hat dieses Stück irgendwann in Mexiko als Jugendlicher auch zum ersten Mal gehört und er war hin und weg und sein Weg war vorgezeichnet. Deshalb würde ich.
Was heißt vorgezeichnet? Dann wollte er mit Pat Metheny spielen.
Er wollte Jazz spielen, er wollte Schlagzeug spielen und er spielt jetzt mit Pat Metheny und wird ihn auch wieder in diesem Sommer begleiten in seinem Quintett.
Und wir hören jetzt
Last Train Home, wunderbar melancholisch.
Yeah.
Die Band von dem Gitarristen Pat Metheny, eine Aufnahme von 1987, da war auch viel Elektronik mit im Spiel, klang ja teilweise die Gitarre so in manchen Momenten ein bisschen wie Sitar, finde ich. Ja, wir sind schon fast am Ende der Sendung wieder.
Oh.
Wir hätten noch weniger reden dürfen, nur bevor wir zum letzten Stück der heutigen Sendung kommen, Johannes, möchte ich mich ganz herzlich bei dir bedanken, dass du da warst. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit dir auch mal ins Mikrofon hinein mich mit dir zu unterhalten.
Ich bedanke mich ganz herzlich für diese Gelegenheit.
Ja. Wir bedanken uns natürlich auch bei unseren Hörerinnen und Hörern, denen es hoffentlich ähnlich viel Spaß gemacht hat wie uns beiden. Wann werden wir uns wieder sehen? Übermorgen, glaube ich. Nein, sicher am Samstag, den 6. Januar um 19 Uhr im Eppelein-Saal der Jugendherberge auf der Nürnberger Burg. Da ist ja das Neujahrskonzert des Jazzstudios mit der Sängerin Fola Dada. Da hast du leider keine Zeit. Da bist du
im... Jetzt steht Urlaub an.
Bayerischer Wald.
Ja.
Ja, das steht dir ja zu. Aber wir werden dich dann, glaube ich, sehen gleich am ersten Wochenende, wo es im Jazzstudio weitergeht, also im Jazzkeller selber, am 12. und 13. Januar. Und da ist am 13. Januar steht auf dem Programm, und das passt gut zur heutigen Sendung.
Ja, a Tribute to Weather Report. Das bringt uns praktisch zurück zum Anfang, ersten Stück zu Jaco Pastorius.
Ja, und dann natürlich, wie bereits erwähnt, am Montag, den 22. Januar, Nathan Ott Quartet mit Dave Liebman an dem Saxophon und Flöte.
Ich freue mich.
Ja, ich freue mich auch, wenn wir uns da sehen und weiter im Gespräch bleiben. Zum Abschluss der Sendung ein Stück von dem Bassisten Charlie Hayden, der ja auch viel zusammengearbeitet hat mit Pat Metheny. Hier allerdings ist er nicht zu hören bei der nächsten Aufnahme. Dafür aber der wunderbare Saxophonist Joe Lovano, und das Stück heißt En la Orilla del Mundo, oder auf Englisch?
At the Edge of the World, am Rand der Welt.